Ich darf euch jetzt dieser wunderschönen Anbetungszeit mitnehmen in einen Bibelvers, der mich in den letzten ein, zwei Jahren ganz besonders bewegt hat. Das ist wirklich ein Vers, der mir sehr besonders geworden ist, der mir praktisch wöchentlich eigentlich im Moment nachgeht und immer wieder irgendwo bei mir aufpoppt. Dieser Vers, der hat bei mir viele Einstellungen geändert, der hat Verhaltensweisen bei mir geändert, der hat Prioritäten bei mir verändert. Und ich wünsche mir, dass ich es heute irgendwie schaffe, euch von diesem Vers etwas mitzugeben und auch zu begeistern. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich wünsche mir das aber. Wir haben ganz bewusst eben sehr lange Jesus besungen und diese tollen Lieder gesungen und versucht, Jesus groß zu machen und so diese ganzen Aspekte in den Liedern, dass wir auf einem felsenfesten Grund stehen und dass wir begeistert sind von ihm und all das, was wir eben gesungen haben. Und ich mache das auch so gerne und das ist wirklich toll im Gottesdienst. Aber es ist bei mir so ein Gedanke auch manchmal da, ist das genug? Ist das nicht einfach nur so mit Worten und dann vielleicht sogar eben viel mit Worten von irgendwelchen Künstlern, die das Tolle in Reime und in Musik packen können, was sie von Jesus halten und ich singe das dann mit, aber es sind irgendwie nur Worte. Und das hat mich immer so ein bisschen bewegt, dass ja, ich eigentlich nicht weiß, wie ich diese Begeisterung für Jesus und diese Dankbarkeit und diese Liebe, die er mir gegeben hat und die ich ihm gegenüber auch empfinde, wirklich auch anders ausdrücken kann als nur mit Worten am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Vielleicht nochmal mit einem persönlichen Gebet. Und genau in das, was mir da fehlt, da spricht dieser Bibelvers genau rein. Ich hoffe, ich habe euch jetzt so ein bisschen gespannt gemacht, worum es geht. Jesus sagt am Ende des Matthäus-Evangeliums einmal, was ihr diesem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Dieser Bibelvers ist es, der mich in den letzten Jahren umtreibt. Was ihr einem dieser geringsten Menschen getan habt, das habt ihr für mich getan. Und Jesus redet da von Leuten, die Hunger haben, die Durst haben, die krank sind, die im Gefängnis sind, die Fremde sind, Ausländer, Außenseiter, die nackt sind, arm. Von den Menschen redet er. Und er sagt, was ihr diesen Menschen tut, das tut ihr direkt mir. Man kann so einen Vers natürlich nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen und deshalb wollen wir uns auch angucken heute Morgen, in welchem Zusammenhang das steht, weil das sehr, sehr wichtig ist für diesen Vers. Ich könnte jetzt diesen Bibeltext vorlesen, aber ich habe mich entschieden für eine andere Methode. Und zwar, viele von euch kennen diese Serie The Chosen, wo das Leben Jesu dargestellt wird auf unendlich tolle Weise. Wer das nicht kennt, bitte, bitte kauft euch diese DVDs, guckt es. Gibt ein ganz anderes Bild nochmal auf Jesus. Und in der letzten aktuellen Staffel, da wird dieser Bibeltext wortwörtlich von Jesus zitiert. Und deshalb möchte ich euch jetzt gleich diese Szene vorspielen. Es geht darum, nur kurz, um das ein bisschen einzuordnen, da kommt ein frommer Jude zu Jesus, der ja eigentlich schon glaubt, Jesus ist irgendwie der Retter für Israel und er will das glauben und er will ihn unterstützen. Aber er hat so seine Schwierigkeiten damit, dass er manche Dinge nicht versteht, dass Jesus irgendwie die Traditionen und die Gesetze und all das nicht so einordnet, wie er es selber einordnet. Und er hat so deshalb seine Fragen an Jesus. Wie funktioniert das mit dir? Bist du wirklich derjenige, auf den wir warten? Und wie stehst du nun zu den ganzen Gesetzen, die wir einhalten sollen und diesen ganzen Moralvorstellungen, die wir in den Gottesdiensten predigen? Und dann kommt diese Stelle. Bitte hört euch das einmal an, 2-3 Minuten, glaube ich. Das ist der Bibeltext einfach nur, über den es heute geht.
Und du? Was wirst du tun, wenn es soweit ist?
Ihn anbeten,
Ihm dienen, hoffe ich? Wie soll ich das wissen, bevor dieser Tag kommt?
Ich sage es dir. Wenn der Menschensohn kommt in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links von sich. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn ich war hungrig und ihr gabt mir zu essen. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr gabt mir Kleidung. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann werden die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir das für dich getan? Und der König wird antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen zu seiner Linken sagen: Geht mir aus den Augen, denn ich war hungrig und ihr gabt mir nichts zu essen. Ich war durstig und ihr gabt mir nichts zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremder oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Dann wird er ihnen antworten: Was ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, habt ihr mir verweigert.
Das sind harte Worte.
Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen kann.
Der Menschensohn, der Messias, wird mit den niedrigsten aller Menschen gleichgesetzt? Den Hungrigen, den Armen, den Fremden?
Das ist es, was ich seit dem ersten Satz auf dem Berg gepredigt habe.
Aber was ist mit all den Vorschriften, der Tora, den Traditionen unserer Vorväter?
Der Prophet Micha hat all dies schon als Essenz zusammengefasst. Aber ihr habt es übersehen. Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eines: Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott.
Ja, aber wie bringst du das zusammen mit der abschließenden Konklusion von Kohelet in den Ketuvim? Lasst uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist alles, was der Mensch tun soll.
Ich gebe euch ein neues Gebot. Und das besagt: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander.
Aber der Tempel, die Opfer, das Gesetz, die Feste, erkennen die Menschen nicht an denen, dass wir Gottes Volk sind?
Der Tempel, die Opfer, das Gesetz, die Feste.
Was ihr einem dieser geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Warum ist das, glaube ich, so ein zentraler Text? Warum ist er mir so wichtig geworden? Ich möchte euch drei Hauptgründe dafür geben, weshalb ich glaube, dass das wirklich zentral ist, was wir hier gerade gehört haben und was dieser Text aussagt. Das erste: Wann hat Jesus das gesagt? Wenn wir ins Matthäus-Evangelium gucken, dann ist das ganz am Ende. Diese Aussagen Jesu, die passieren zwischen Palmsonntag, als er in Jerusalem eingezogen ist, und Karfreitag. Direkt nachdem er das gesagt hat, als nächster Vers sagt er zu seinen Jüngern: Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich verraten werde, gefangen genommen werde und sterbe. Jesus sagt das an einem Zeitpunkt, wo er nur noch das wirklich Wichtige sagt. An diesem Zeitpunkt ist keine Zeit mehr für Smalltalk, für allgemeine Lebensweisheiten, für irgendwelche Lieblingsrezepte oder Heimwerkertipps, sondern zu diesem Zeitpunkt, direkt vor dem Leiden, dem Sterben Jesu, hat Jesus nur noch das absolut Wichtigste gesagt. Und da hat er diesen Vers gesagt. Deshalb ist mir das so zentral geworden, so wichtig geworden, weil das dieser Zeitpunkt genau das ausdrückt. Wenn ein Lehrer, und Jesus war ein Lehrer, in der letzten Stunde vor den Abi-Prüfungen irgendetwas sagt, dann sind das nicht mehr die allgemeinen Sachen, die man irgendwie mal wissen sollte, sondern das sind die Sachen, die man für die Prüfung braucht. Und ich glaube, dass Jesus das an diesem Zeitpunkt gesagt hat, drückt aus, das war ihm wichtig. Ihr sollt euch um diese Menschen, die Geringsten, die Armen, die Kranken, die Leidenden, die Fremden, die Gefangenen, um die sollt ihr euch kümmern. Das ist mir das Zentrum. Also ich glaube, dieser Text ist so wichtig, weil er an diesem Zeitpunkt gesagt wurde. Das Zweite, weshalb mir dieser Text so wichtig ist, weil ich glaube, Jesus hat den so wahnsinnig betont. Jesus packt den in einen Rahmen. Und dieser Rahmen ist dramatisch, wirklich dramatisch. Wenn man in die Bibel guckt, dann redet er hier von der Erbschaft des Himmels, dass das Volk ererben soll von Gott. Und auf der anderen Seite redet er über ewige Verdammnis, ewiges Feuer. Er benutzt hier sogar das Wort Teufel, das er praktisch nie in den Mund nimmt. Er packt diesen Text in einen dramatischen Rahmen. Kurze Seitenbemerkung hierzu. Es gibt Leute, die nutzen diesen Text dann, um irgendwelchen anderen Menschen Angst zu machen und irgendwas über Himmel und Hölle daraus zu deuten. Das ist ein Gleichnis. Das ist ganz klar ein Gleichnis, was Jesus hier benutzt. Er redet vorher in zwei Gleichnissen. Er benutzt direkt vorher das Gleichnis von den törichten Jungfrauen. Er benutzt das Gleichnis von den Dienern, die handeln mit ihren Gaben. Und dann kommt dieses Gleichnis. Und auch hier, das wird ganz deutlich, es ist ein Gleichnis. Er redet von Hirten, die Ziegen und Schafe trennen. Er redet von einem König, der kommt, der die gesamte Weltbevölkerung aller Zeiten nach links und rechts gehen lässt. Das ist keine Beschreibung der Endzeit oder so, sondern das ist ein Gleichnis. Das kann nicht anders gemeint sein. Da kann ich sagen, bei Milliarden von Menschen, du gehst jetzt nach links und du gehst nach rechts. Ja? Das ist eindeutig ein Gleichnis. Aber dieses Gleichnis ist so dramatisch, weil Jesus diesen Text betonen will, den er in dieses Gleichnis einpackt, in diesen Rahmen. Für Jesus war dieser Gedanke, kümmert euch um diese Geringsten, so wichtig, dass er die zu diesem Zeitpunkt gesagt hat und dass er ihn dramatisch eingeleitet und ausgeleitet hat mit diesem Rahmen drumherum. Und als Drittes, weshalb ich glaube, dass das wirklich so wichtig ist, was Jesus uns hier mit diesem Vers sagen will, letztendlich fasst Jesus sein gesamtes Leben, seine ganze Lehre mit diesem Text zusammen. Wir haben das ganz kurz in einem Satz in diesem The Chosen gehört. Er sagt als Antwort auf die Frage, ja, was soll das jetzt alles? Da sagt er, ich habe das doch genau das von der Bergpredigt an gesagt. Und das ist auch so. In diesem Vers, da fügt Jesus eigentlich sein ganzes Leben, seine ganze Handlung, sein ganzes Tun, seine ganze Predigt fügt er zusammen. All das, was wir 3 Jahre lang von ihm, was die Jünger 3 Jahre lang von ihm erlebt und gesehen haben, das wird hier zusammengefasst. Genau das hat er die ganze Zeit gemacht. Er hat die Hungernden und die Dürstenden gestillt. Denkt an die Sättigungswunder, die Jesus getan hat. Er hat sich um die Kranken gekümmert. Er hat geheilt, er ist zu ihnen gegangen, er hat ihnen Trost gespendet. Er hat sich um die Gefangenen gekümmert. Er hat, als Johannes im Gefängnis war, er konnte nicht selber hingehen, aber er hat ihnen Boten hingeschickt, ja, um ihn zu trösten, um ihm Mut zu machen. Er hat sich um die Außenseiter, um die Fremden gekümmert. Er hat einen Matthäus aufgenommen, einen Zachäus. Er ist zu den Aussätzigen, er ist zu den Huren gegangen. Das, was er hier sagt, das ist das, was er von Anfang an in der Theorie gelehrt hat und im Leben gelebt hat und vorgelebt hat. Und deshalb glaube ich, das hier ist wirklich zentral. Er sagt es an dem Zeitpunkt, wo es nur noch um die wichtigen Sachen geht. Er packt es in ein dramatisches Gleichnis und er fasst sein ganzes Leben damit zusammen. Und deshalb glaube ich, und das ist für mich, ist dieser Vers deshalb so groß geworden. Und ich wünsche mir, dass das bei uns auch so passiert, dass wir sehen, dass das wirklich das Zentrum seiner Predigt ist. Ich möchte das ein bisschen konkret und praktisch machen. Was bedeutet das nun, sich um die Armen, die Leidenden zu kümmern? Das kann für jeden von uns ganz was Unterschiedliches sein. Ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel, das ist eine Kleinigkeit, aber ich habe mir angewöhnt, ich gehe an keinem Obdachlosen oder Bettler in den Straßen vorbei mehr. Ich habe das lange gemacht, ich habe sie übersehen. Ich mache das nicht mehr. Wenn ich Geld in der Tasche habe, dann gebe ich ihnen was. Mit diesem Blick, das tue ich direkt für Jesus. Natürlich auch für diesen Menschen, aber das beides kommt zusammen. Jesus sagt, hey, wenn du mich wirklich liebst, das Einfachste ist, du tust dem Gutes, der da sitzt. Und du hilfst ihm, dass er was zu essen und zu trinken hat. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben viele von euch ein Patenkind beim Kinderhilfswerk. Wenn nicht, denkt einfach mal drüber nach. Es gibt viele, die eins haben, sprecht euch, fragt mal rum, zur Not kommt ihr zu mir, wie das funktioniert. Wenn ich auf den Kontoauszug gucke monatlich und sehe, dass Geld für ein Kind in Brasilien ausgegeben wurde von meinem Konto, dann weiß ich, hey, das tue ich direkt für Jesus. Dieses Kind, das da zu essen kriegt, das eine Unterkunft kriegt, das Schulausbildung kriegt, das ist das, was Jesus von mir will. Und das ist Anbetung. Das ist Jesus wirklich direkt zeigen, ich liebe dich. Denn ich tue das ihm. Das hat er gesagt in diesem Vers. Und das begeistert mich. Und dann fällt es auch viel einfacher. Und dann ist es schön, das zu tun. Aber ich möchte das noch ein bisschen ausweiten, ein bisschen globaler sehen. Jesus hat damals sicherlich in erster Linie lokal gedacht. An die Armen, an die Kranken in den Umgebungen der Menschen. Und das ist gut so. Um die sollen wir uns sicherlich kümmern. Aber heutzutage, denke ich, müssen wir solche Texte auch noch globaler betrachten. Es gibt viele Bereiche, wo wir eben über unseren Tellerrand mal herausgucken müssen. Ich möchte nur mal zwei Beispiele nennen. Das erste ist globale Ausbeutung. Wenn wir ein bisschen gucken, dann wissen wir, dass wir als Deutsche, als Westeuropäer wirklich ganz stark auf den Kosten von dem globalen Süden leben. Menschen arbeiten für Hungerlöhne, für unsere günstigen Klamotten, für unsere günstige Schokolade. Gut, ich bin kein Kaffeetrinker, aber für die, die gerne Kaffee trinken, für den günstigen Kaffee und so weiter. Und ich glaube, auch hier kann man sagen, wenn ich anfange, das mal wahrzunehmen, dann kann ich hier und da auch genau das umsetzen, was Jesus sagt. Wenn ich dann eben mal bei Aldi die teure Fairtrade-Schokolade nehme, anstatt der günstigen, die daneben ist, und ich weiß, dass dadurch Menschen ihren echten Lohn kriegen, den sie verdienen, dann ist es genau das, was Jesus hier fordert, nur auf globaler Sicht. Also ein Blick dafür zu kriegen, wo globale Ausbeutung passiert und darauf zu reagieren. Ein zweiter Punkt, der eben das auch ein bisschen weiter sieht, ist das ganze Thema des Klimawandels. Wenn man sich ein bisschen zuhört in den Medien, ein bisschen beschäftigt damit, dann weiß man, dass gerade die Ärmsten auf der Welt, die sowieso in Gegenden leben, wo Hunger herrscht, wo sie abhängig sind vom Umwelteinflüssen, dass die als erstes darunter leiden, dass das Klima sich verändert. Und wenn ich diesen Vers ernst nehme, dann muss ich eben auch global daran denken, wie ich mit meinem Klimaeinflüssen umgehe. Und das bedeutet für mich ganz konkret, wenn ich mein Auto stehen lasse und mit dem Fahrrad fahre, obwohl es ein bisschen nieselt, dann ist das so ein kleiner Beitrag, um den Ärmsten gegenüber eine Hilfe zu sein, so wie Jesus das ausgedrückt hat. Oder als ich mir überlegt habe, eine Solaranlage aufs Dach zu setzen, dann war der erste Gedanke eben nicht, lohnt sich das? kriege ich das Geld über die Zeit wieder rein mit den Kosten, man kann das ja dann genau ausrechnen und wie lange braucht man zur Amortisation, sondern der Gedanke war einfach, kann ich damit vielleicht einen Teil Einfluss nehmen auf das Klima und damit genau diesen Punkt tun, den Ärmsten, die darunter mehr leiden als ich, vielleicht ein bisschen helfen. Ich möchte zum Ende der Predigt allerdings noch einen Punkt reinbringen, der mir ganz wichtig ist. Man kann jetzt, wenn man das hört, sagen, ach du Schande, jetzt holt Jesus den Hammer raus, jetzt wird es richtig anstrengend. Und jetzt wird das auch noch gepredigt. Und ich muss eigentlich meinen Job an den Nagel hängen, weil ich muss jetzt Krankenschwester werden oder Pfleger. Und dann kann ich eigentlich meine Hobbys an den Nagel hängen, weil ich muss nur noch rumlaufen und irgendwie Leute im Altenheim besuchen oder ins Gefängnis oder was weiß ich was. Ich glaube, das ist, und da bin ich auch diesem Text so dankbar, überhaupt nicht gemeint, überhaupt nicht. Und das will ich euch hier mitgeben. Es ist keine Herausforderung, Jesu, so jetzt, aber gründe ein neues Kinderhilfswerk. Das ist dein Job. Das Spannende an diesem Text ist, dass die Leute, die Jesus hier als Vorbild hinstellt, überhaupt nicht gemerkt haben, was sie getan haben. Also das finde ich wahnsinnig. Wenn ihr nochmal zurückdenkt in diesen Text, den wir gehört haben, als Jesus sagt, hier, ihr habt den Armen geholfen, ihr habt den Hungernden geholfen, ihr habt die Kranken besucht, ihr habt die Gefangenen besucht. Da war die Antwort von denen, wer, wo, wie, haben wir gar nicht gemacht. Das heißt, denen ist das gar nicht bewusst gewesen. Die haben jetzt nicht geplant, ich werde jetzt derjenige, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich um Arme zu kümmern. Das haben die unbewusst gemacht. Und das bedeutet für mich, es geht hier nicht darum, einen großen Katalog aufzuführen, was wir jetzt alles machen müssen, sondern mit offenen Augen durchs Leben gehen und gucken, wo stellt Jesus mir jemanden hin, wo ich helfen kann. Und das dann auch tun. Nicht unter Stress geraten, sondern die Augen aufhaben dafür. Jesus selbst hat das vorgelebt. Das finde ich auch so bemerkenswert. Genau das ist bei ihm nämlich mal passiert. Er ist mal in eine Situation gekommen, wo er 5 Hallen voll Kranken hatte am See Bethesda. Und er konnte tatsächlich da durchgehen und nicht allen helfen. Er hat einen von denen geholfen. Einen. Und ich glaube, das ist das, was wie Jesus gelebt hat und wie er das auch von uns will. Dass wir mit offenen Augen gehen und gucken, wo können wir das umsetzen, wo können wir konkret dem einen helfen und nicht das Welthungerproblem lösen, nicht die Klimakatastrophe lösen, sondern unseren Teil dazu beitragen. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Vers nehmen und uns immer wieder bewusst machen. Das, was wir einem dieser geringsten Menschen tun, das tun wir direkt Jesus. Und das finde ich genial, wirklich grandios, dass man tatsächlich hingehen kann und Jesus etwas direkt, konkret, persönlich geben kann. Das finde ich so schön. Ich wünsche mir, dass das vielleicht euch ein bisschen motiviert, hier und da drüber nachzudenken, Augen offen zu haben, nicht wegzuschalten, wenn im Fernsehen über Klima, über Ausbeutung geredet wird und hinzugucken, wenn Menschen Hilfe brauchen. Und das dann in Hinblick auf, was Jesus hier so, so wichtig gesehen hat für seine Botschaft.